Aber es kommt noch was Zweites hinzu. Die Bank, die Geld verleiht, setzt ja da ihr Geld darauf, dass der, dem sie Geld leiht, in seiner Konkurrenz auch Erfolg hat. Mit dem, dass sie ihm Geld leiht, nimmt sie ja gewissermaßen den Erfolg, den der in der Konkurrenz erst erwirtschaften soll, schon vorweg. Hat ja vorhin gesagt, die zukünftige Größe wird antizipiert, wird vorweggenommen, um heute Mittel dafür zu werden, dass das Kapital diese zukünftige Größe erreicht. Deswegen besteht die Bank dann aber auch gebieterisch darauf, dass dieser Erfolg eintritt. Als wäre es nicht schon genug damit, dass diese Ganoven untereinander konkurrieren wie die Teufel, wird durch die Gunst der Bank, sie leiht ihnen fürs Konkurrieren Geld, geradezu ein Sachzwang, dann aber auch den Konkurrenzerfolg zu erwirtschaften. Da hat man auch mal wieder so eine schöne Grundformel des Kapitalismus, dass für die Kapitalisten im Zuge ihres Geschäfts aus ihrem Interesse glatt ein Sachzwang wird. In dem Fall wirklich so aus ihrem Interesse, sich Geld zu leihen und damit ihrem Geschäft voranzuhelfen, wird dadurch, dass die Banken dem Vorschub leisten, glatt eine Notwendigkeit, eine praktische Nötigung, diesen Konkurrenzerfolg dann auch zu erzielen. Sogar bis zu dem Grad, dass einer, der daran scheitert, auch sein Interesse gemeinsam mit dem Geschäft abschreiben kann. Dann kann er noch schauen, wie er seinen Schmuck und seine Uhren verkauft, damit wenigstens die Bank ihr Geld zurückkriegt. Und sein Geschäft ist dann zu Ende. So, das ist das eine zu der vermenschlichenden, sozialisierenden Wirkung des Bankkredits, was ich hier anmerken wollte. Die zweite Fußnote, und damit ihr euch nicht vertut, wenn ich damit fertig bin, das ist das erste Drittel dessen, was ich zu sagen hätte. Das zweite betrifft die heiße Frage, was hat denn das eigentlich alles mit den Leuten zu tun, die die Arbeit leisten? Mit denen, die ja in diesem Produktionsprozess, der durchs Finanzkapital so wunderbar eingerahmt wird, dann dafür zuständig sind, die Produktion und den Warenhandel in Gang zu halten, also die Waren zu produzieren, in denen dann das vermehrte Geld, also der vermehrte Wert steckt, der dann zu Geld gemacht wird. In welchem Verhältnis steht das zu den Angestellten der Kaufhäuser, die diese Waren an den Mann zu bringen haben, damit aus der profitträchtigen Ware ein profittragendes Geld erlöst wird. In welchem Verhältnis steht es denn eigentlich zu denen? Diese Frage ist in einem Gewerkschaftshaus sehr angebracht, weil es... Ach, ich fange anders an. Weil es eine falsche Kritik an diesem Verhältnis gibt, aber ich will es doch anders probieren. Ich habe vorhin die Formel gebraucht, wenn es einmal der ganze Geldverkehr in den Händen der Banken ist und die machen aus jedem Geld Kredit und aus jeder Zahlung ein Weiterverbuchen von Kreditzeichen, dann ist damit dem Geld der Gebrauchswert zugelegt, als Kapital zu fungieren, unabhängig gewissermaßen davon, ob wirklich ein Produktionsprozess dazwischen stattfindet. Davon wird im Geldkapitalwesen abstrahiert. Eine Art der Abstraktion besteht dann, wenn das Geldverleihen so richtig entwickelt ist, besteht dann darin, dass ja auch jeder Hinz und Kunz Geld geliehen kriegt, bloß aber einmal, was ich vorhin ja ausgeschlossen habe, als wirkliche Grundlage des Geldkapitals. Aber wenn einer bloß mal eine Ware haben will, die er sich zurzeit nicht kaufen will, kann der sich ja auch einen Kredit nehmen und muss dann selber mit seinem sonstigen Einkommen, mit seinem Studienratsgehalt oder was, dafür einstehen, dass für die Bank aus dem hergeliehenen Geld wirklich mehr Geld, also Kapital wird. Die Bank ist so unverschämt und so frei, Geld auch dann herzuleihen, wenn der Produktionsprozess, der Geld produziert, gar nicht stattfindet. Dann hält sie sich stattdessen dafür, dass sich für sie Geld in Kapital verwandelt, an dem normalen Einkommen ihrer Kundschaft schadlos. Früher hat man sowas Wucher genannt, heute sind 15% Überziehungskredit ziemlich, glaube ich, schwer gerechtfertigt. Was die Bank damit zustande bringt, ist eben, ich habe das nur noch mal in Erinnerung gebracht zur Illustration der Gleichung, Geld hat den Gebrauchswert, mehr zu werden. Und das vergegenständigt in diesem ganzen riesigen Finanzgewerbe, ist allen Ernstes die Grundlage für den Schein. Es wäre wirklich das Eigentum an Geld, das von sich aus die Potenz besitzt, zu wachsen. Ein Banker, den man fragt, wofür er eigentlich sein Geld verdient, wird nie und nimmer sagen, das ist das, was ich mir von dem Profit abzweige, den Deutschlands Proleten für irgendwelche Firmen zustande gebracht haben. Das wird er nie und nimmer sagen, weil er es gar nicht weiß, weil das gar nicht sein Standpunkt ist. Der steht felsenfest auf dem Standpunkt, sein geschickter Umgang mit Geld, dass er es diesem und jenem verleiht und diesem und jenem anderen nicht verliehen hat, und über Wertpapiere habe ich ja noch gar nicht geredet, sein Geschick, mit Leihkapital umzugehen und die richtigen Wechsel zu diskontieren und immer an der richtigen Stelle gerade noch zahlungsfähig zu sein und den Reservefonds klein gehalten zu haben, das ist die Quelle seines Profits und damit hat er sein Geld verdient. Der Barth erläutert das so schön, ich sage gleich wo. Einerseits ist da die Brutalität kapitalistischer Verhältnisse so offenkundig. Die Herrschaft des Eigentums über die Arbeit schlägt nirgends so brutal zu wie im zinstragenden Kapital. Denn da wird die Gleichung wahr, dass nur das Eigentum Rechtstitel auf Aneignung von Produkten ist, in denen die Arbeit der halben Gesellschaft drinsteckt. Dieser Fetischismus des Eigentums, Geld als Zugriffsmittel und Geld nicht nur als Zugriffsmittel auf Ware, sondern auf mehr von dem Geld. Also Geld als Quelle von mehr Geld, Eigentum als Ursache dafür. Und jetzt sagt der Barth gleich dazu, sich die Arbeit, die andere leisten, anzueignen. Nicht durch Kauf, sondern durch Zugriff auf den Erlös aus dem Verkauf ihrer Produkte. Also Mittel der Bereicherung zu sein. Pur Eigentum als Mittel der Bereicherung an den Arbeitsleistungen anderer. Das ist die brutale Seite des Zinskapitals. An dieser brutalen Seite tritt gewissermaßen die Wahrheit, was im Kapitalismus los ist. Das nämlich Eigentum Zugriffsmacht bedeutet. Und zwar auch auf die Arbeit, die da in den Produktionsprozessen ausgebeutet wird. Das ist da in Reinkultur verwirklicht. Die andere Seite heißt, dass es die Arbeit ist, auf die das Leihkapital, das zinstragende Kapital als seine Quelle zugreift. Das will schon der normale Kapitalist, der Arbeitsplätze geschaffen hat, nicht mehr so recht wissen. Der Bankkapitalist oder wer dem seinen Standpunkt teilt, der weiß davon schon gleich überhaupt nichts mehr. Also beides trifft zusammen, dass im zinstragenden Bankkapital die Wahrheit über kapitalistische Produktionsverhältnisse alle Macht liegt beim Eigentum, alle produktive Macht. Eigentum ist das Kommandomittel über jede Arbeit. Ist einerseits in Reinkultur verwirklicht und andererseits ist diese Grundlage, diese Quelle der ganzen Geschichte im Leihkapital als solchen, im zinstragenden Bankkapital absolut verschwunden. Das ist diese Sache mit dem Fetisch von vorhin. Und das ist jetzt auch rückblickend meine Rechtfertigung dafür, dass ich vorhin so umständlich damit angefangen hat, wie wird denn eigentlich aus einer gegebenen Geldsumme eine größere? Dieser Prozess ist im zinstragenden Kapital und wie gesagt, die Qualität zinstragenden Kapitals hat heutzutage jede Geldsumme. Sie ist darin einerseits verwirklicht und andererseits ausgelöscht. Das hat ein paar lustige Konsequenzen. Also lustig, das ist eher unlustig. Was die Meinung dieser marktwirtschaftlichen Gesellschaft über sich selber betrifft. Für die, die es schon mal gelesen haben, ist es vielleicht eine nützliche Erinnerung. Das sind so die Punkte, an denen der Marx die trinitarische Formel entwickelt. Um es ausführlich zu erklären. Es gab eine Art von politischer Ökonomie, von Theorie über diesen marktwirtschaftlichen Zirkus. Da haben sich noch Leute die Frage gestellt, wo kommt denn eigentlich der Reichtum der Gesellschaft her? Wie gibt es denn das, dass die sich von Jahr zu Jahr mit neuen Produkten erhält und auch tendenziell immer reicher wird? Die Frage haben sie sich gestellt, haben auch mit einkalkuliert, es wird ja zum Beispiel von den Staaten oder von den Luxusgeschöpfen der Gesellschaft ein unheimlicher Reichtum verpulvert, wo kommt denn der eigentlich Jahr für Jahr von neuem her? Dann sind sie auf den Produktionsprozess gekommen und haben dessen Erträge in Bestandteile auseinandergelegt. Und da hat die Macht des zinstragenden Kapitals, dass da ein Geld, das dem produktiven Kapitalisten geliehen worden ist, hinterher einen Zinsertrag erbringt, eine ganz große Rolle für die Theorie gespielt. Na, da sieht man doch, ein Teil des gesellschaftlichen Reichtums, der jährlich reproduziert und erweitert wird, geht darauf zurück, dass Geld hingetan wird, Eigentum. Also, ein Teil des gesellschaftlichen Produkts, des Wertprodukts, geht darauf zurück, dass das Kapital im Gang ist. Das gehört dem, das sieht man ja quasi am zinstragenden Kapital. Ein anderer Teil gehört den Arbeitern, das sieht man ja daran, dass die bezahlt werden. Sie werden ja aus dem, was sie schaffen, bezahlt, okay, das, was sie kriegen, wird dann schon auch ihr Beitrag zu dem Ganzen sein. Dann gibt es noch Leute, die erledigen die Mühsal, Kapital und Arbeiter anzuwenden. Die produktiven Kapitalisten, ja, die leisten gewissermaßen ja auch eine Arbeit. Deren Arbeit, deren Unternehmerarbeit ist gewissermaßen auch noch so eine Art Quelle von gesellschaftlichem Reichtum, kann man aber meinetwegen zur Lohnarbeit mit dazu tun. Da ist gewissermaßen der Kapitalist ein eigener Angestellter oder heutzutage sind es die Manager und dass die Managementgehälter ein bisschen hoch sind, hat die damals jedenfalls überhaupt nicht irritiert. Die gehören auf alle Fälle auf die Seite, da wird gearbeitet und die Arbeit ist ihren Lohn wert. Und wenn die Managementarbeit ungefähr den tausendfachen Lohn wert ist, dann wird das schon in Ordnung sein. Und dann hatten sie als dritte Quelle, auf die ich jetzt endgültig nicht mehr eingehe, den Grund und Boden, also dass Bodenrente bezahlt wird. Hat man ja auch anschaulich bei dieser Hypobank vor Augen, dass die Rente immer noch eine Riesenerwerbsquelle ist. Aber ist wurscht. Es ist im Wesentlichen diese Gleichung, Geld per se ist Kapital, die das gesellschaftliche Bewusstsein dahingehend beherrscht, dass in unserer Gesellschaft alles Mögliche stattfindet, bloß keine Ausbeutung. Weil Ausbeutung ist vielleicht, wenn ein Freier eine Nutte um ihren Lohn betrügt, dann ist sie vielleicht ausgebeutet worden. Oder nach den Begriffen der SPD, wenn ein Postbote weniger als 8,20 Mark im Osten kriegt. 8,20 Euro, muss ich sagen. Das ist vielleicht Ausbeutung. Aber so der normale Geschäftsgang, nirgends Ausbeutung zu sehen. Weil es trägt ja das Kapital das Seine dazu bei. Und dass es pur das Kapital ist, das das Seine dazu beiträgt, sieht man ja daran, dass es seinen Zins verdient. Es wird ja sogar von dem Kapitalisten, der es anwendet, glatt auf den Posten, das kostet mich was, verbucht. Da kann der Marx sich gar nicht drüber beruhigen, dass ein Teil des Profits vom Kapitalisten als Vorschuss verbucht wird, Weil wenn der sich 1000 Euro leiht und er muss 50 Euro im Jahr dafür an Zins zahlen, dann sind für den Kapitalisten ja nicht bloß 1000 Euro vorgeschossen für sein Geschäft, sondern 1050. Und das könnt ihr jetzt mit einer Million mal nehmen, dann habt ihr so die Kalkulation von modernen Kapitalisten. Also, zum Selbstbewusstsein der marktwirtschaftlichen Gesellschaft gehört diese verrückte Gleichung, dieser Fetischismus des Geldes, dass es glatt selber schon Kapital ist, ganz wesentlich mit dazu. Es ist heutzutage bloß dahin gekommen, dass das eigentlich deswegen kaum noch jemanden interessiert, weil das Bedürfnis, diese Ökonomie zu rechtfertigen, so verschwunden ist. Es fragt kaum noch jemand danach, wie ist denn das zu rechtfertigen, dass es in dieser Gesellschaft so viele produktive Arme, so viele unproduktive noch ärmere und so wenige Reiche gibt. Mit der Metapher, dass das eine Schere ist, die irgendwie weiter auseinandergeht, ist die Sache schon in der Regel abgehakt. Ich kenne kaum eine öffentliche Bemühung, dass die Resultate moderner Ausbeutung durch eine Theorie, gar noch durch eine ökonomische Theorie zu rechtfertigen. Das wird so heutzutage mehr als Selbstverständlichkeit hingenommen und unter dem Motto, alle, die sich da beschweren möchten, dass sie auf der schlechten Seite stehen, die sollen doch froh sein, dass sie überhaupt einen Arbeitsplatz haben, und wenn sie keinen haben, dann wissen sie mal, was ein Arbeitsplatz wert ist. Und so, das langt heutzutage schon an Rechtfertigung, übrigens auch offenbar in gelehrten Kreisen, also wenn man so zur Kenntnis nimmt, was Wirtschaftsforschungsinstitute zur Lohnfrage zu sagen haben, dann hat man da auch vorne und hinten keine Rechtfertigungsnotwendigkeit, die plädieren alle dafür, dass der natürlich billiger werden muss. Und insofern ist auch das Interesse dran, sich das Leihkapital zu erklären und ins Verhältnis zur Arbeit zu setzen, heutzutage ziemlich erloschen. Ich weiß nicht, ob ich irgendeinem Forscher, ist ja eh schon ein Witz, dass man diese Ökonomie erforschen muss, damit Unrecht tue, bloß ich glaube, dass ich selber keinen großen Aufklärungsbeitrag abliefere, wenn ich hier an diesen Irrsinn erinnere, wie sich welche ideologischen Konsequenzen diese scheinbare Selbstständigkeit und Autonomie des Leihkapitals hat, eben weil heutzutage ein Bedürfnis nach solcher Rechtfertigung ziemlich erloschen ist. Wenn, dann kommt es noch über diese Ecke auf, und an das hatte ich vorhin beim Gewerkschaftshaus gedacht, dass manche Arbeitervertreter an der Ausbeutungstätigkeit ihrer Firma nichts auszusetzen finden, weil die schafft ja wenigstens Arbeitsplätze. Oder wenn nicht wenigstens, dann immerhin, oder es ist sogar großartig, dass sie Arbeitsplätze schafft. Wohingegen zwischen der eigenen Firma und der Bank, der Bankenwelt, die da Geld reingetan hat in diese Firma, ja eine Konkurrenzsituation herrscht. Eine Konkurrenzsituation, die manchmal sogar bei Misserfolg des Geschäfts dazu führen kann, dass die Bank dem Unternehmen den Saft abdreht. Dann gibt es keinen Kredit mehr und das Geschäft kommt zum Erliegen. Und dann sind natürlich auch die Arbeitsplätze weg. Dann hört die Ausbeutung auf und mit der Ausbeutung auch den Lohn, den die Leute dafür gekriegt haben, dass sie den Dienst an dieser Firma getan haben. Wenn also gerade noch kritische Gemüter einen Interessensgegensatz in dieser Gesellschaft wahrnehmen und gelten lassen, dann ist es oft genug nicht der zwischen Belegschaft und Firma, sondern der zwischen Firma einschließlich ihrer Belegschaft mit ihren wunderbaren Arbeitsplätzen und einer Bank, die erst viel Kredit gegeben hat und dann womöglich keinen mehr gibt, weil das Geschäft zu schlecht läuft. Das ist der Sumpf, aus dem diese Heuschreckenidee erwachsen ist. Da werden alle Unbilden der kapitalistischen Gesellschaft auf den Gegensatz zwischen dem Geldkapital, das ohne Produktionsprozess seine Vermehrung betreibt, und dem Produktionsprozess, der für diese Vermehrung haften muss. Alle Unbilden der Gesellschaft werden auf diesen Gegensatz zurückgeführt, und es wird glatt übersehen, dass das nichts anderes als ein Interessensgegensatz zwischen feindlichen Brüdern derselben Klasse ist. Und dass es genau genommen die Lohnarbeit ist, die innerhalb des Produktionsprozesses hergenommen wird, um mehr Geld zu erzeugen, als sie gekostet hat, und die dann eben am Ende auch für die Zahlung von Zins haften muss. Deswegen habe ich vorhin über diese, über das Bankkapital oder das Leihkapital als die Form des, der Vergesellschaftung des Privateigentums geredet, damit sich überhaupt keiner vertut, wo in dieser Gesellschaft die Fronten verlaufen. Bei allen Gegensätzen bei dieser Vergesellschaftung des Geldes, bei allen Interessensgegensätzen zwischen Bank- und Leihkapital auf der einen Seite und kreditnehmender Firmenwelt auf der anderen Seite, ist das allemal ein Interessensgegensatz unter Kapitalisten auf Basis dessen, dass auf die Art das Geld der Gesellschaft allen, die es kapitalistisch verwenden wollen, zugänglich gemacht wird. Das ist die Solidaritätsgrundlage, wenn man so will, für alle Feindschaften, alle Gegnerschaften zwischen redlichen Firmen, unserem Mittelstand, muss man ja dazu sagen, also mit unserem schwer kalkulierenden, von der FDP betreuten Mittelstand und den bösen Großbanken. Die gehören schon alle in eine und dieselbe Abteilung. Also die zwei Bemerkungen noch zur gesellschaftlichen Bedeutung des Bankkapitals. Und das wäre jetzt erstmal das Erste. Ich sage gleich die beiden anderen Drittel, die sind ein bisschen kleiner, obwohl das mathematisch nicht geht. Das zweite Drittel würde handeln, wenn wir jetzt noch dazu kommen, wenn ihr das noch aushaltet, von dem, was man jetzt im engeren Sinne Finanzmarkt nennt. Also die Stichworte dafür wären Wertpapier und Kreditmacht und die Kreditmacht der Banken dadurch wächst, dass sie sich betätigt. Und was dann dabei rauskommt und ein paar Auskünfte darüber, womit ein Finanzmarkt eigentlich zugange ist. Und wenn man das einigermaßen sortiert hat, dann kann man sich, das wäre das letzte Drittel, die jetzige Finanzkrise in ihrem Ablauf, der sehr exemplarisch ist, klar machen. Jetzt könnt ihr aber auch erstmal überlegen, ob das irgendwie euch was gegeben hat und was ihr jetzt vielleicht für Nachfragen oder andere Wünsche habt, was man diskutieren soll. Also 5 Minuten Denkpause mit anderen Worten. Wenn er nichts zu sagen hat, geht es einfach zur Wahlung. Zwischendurch mal 2 Lesetipps geben oder 3. Einiges, vieles von dem, was ich jetzt erzählt habe und was ich auch noch erzählen will, das haben wir mal in unserer Zeitschrift Gegenstandpunkt abgehandelt, als dieser Baulöwe Schneider pleite gegangen ist. Vielleicht erinnern ältere Genossen sich noch an diese Episode vor 13 Jahren oder 14. Das war die Geburtsstunde des Ausdrucks Peanuts für von der Bank, von der Deutschen Bank verliehene Millionen. Oder für offene Rechnungen, die der Schneider hinterlassen hatte und die eigentlich die Deutsche Bank, die den Schneider da in den Konkurs rein manövriert hat, erstmal nicht zahlen wollte. Und dann gab es einen Aufstand von Politikern, die sich rührend um diese Mittelständler gesorgt haben, um diese Handwerker und deren offenen Rechnungen. Und dann hat der Kopper, der damalige Deutsche Bankchef, irgendwie gesagt, ach, das sind Peanuts, die zahlen wir so quasi aus unserem Reservefonds. Da haben wir damals einen Artikel zu verbrochen und dessen ganzer dritter Teil handelt von den Prinzipien des Kreditwesens, Nummer 294. Ich weiß nicht, ob der Hans die noch hat, aber die ist sonst auf der CD mit drauf, auf der wir unseren ganzen Senf jetzt elektronisch zusammengefasst haben. Wie viele 17 Jahrgänge sind es bald, ne? Oder 16, 15, 16, 17 Jahre. Passt alles auf so eine diskrete. Das ist der eine Lektüre-Tipp. Der zweite ist aus dieser Sonderveröffentlichung Arbeit und Reichtum. Gibt es so als kleine Broschüre, 60 Seiten lang oder was. Da handelt auch ein ganzer Abschnitt vom Kreditwesen und dem Verhältnis zur Arbeit. Das ist zwar in mancher Hinsicht ein ziemlich, also gerade in dem Abschnitt, ein ziemlich roher Text. Den wird man vielleicht inzwischen x Jahre später auch dann ein bisschen anders schreiben, aber ist wurscht, der ist jedenfalls auch instruktiv. Und der dritte, muss ich mal eben schauen, ja. Das ist, man glaubt es nicht, die Theorien über den Mehrwert. Da hat der Marx sich zur Vorbereitung von seinem Hauptwerk das Kapital mit anderen Ökonomen auseinandergesetzt. Mit einer Ausführlichkeit, die also bewundernswert ist. Und hat dann nicht bloß diese Typen kritisiert, sondern auch selber einiges zur Sache immer erklärt. Und da stehen besonders im dritten Band, also in dieser MEW-Ausgabe 26.3, da ist sind Beilagen, die sehr ausführlich das Leihkapital behandeln. Und gerade dieses Zeug, was ich zum Schluss so behandelt habe, das Verhältnis zur Arbeit, die Entstehung oder der Witz an dieser berühmten trinitarischen Formel, die wie praktisch der ganze gesellschaftliche Produktionsprozess eingeklammert ist im Recht des Finanzeigentums, des Finanzkapitals auf Verwährung. Das handelt er dann lang und breit ab. Das ist, lohnt sich mal nachzulesen. Das ist der Schluss von diesem Band Theorien über den Mehrwert. Wir haben übrigens auch sonst schon verdammt viel zum Kredit geschrieben, nicht bloß diese beiden furchtbaren Elaborate in den letzten beiden Nummern über diese Asset-Backed Securities, sondern schon in irgendeiner Nummer von 92 über die Krise. Weißt du das noch? Also nichts wie hin oder sonst diese CD kaufen. Also dieser Krisenartikel von, ich glaube, 92 war das, der hat auch einen ganzen Abschnitt über Kredit. Und dann gibt es schon Aufsätze über Hedgefonds und Derivate und Heuschrecken und so weiter. Aber das, ich glaube, das findet man dann alles auf dieser CD.